Ja, Hans-Peter, ich danke dir für deine Offenheit, für den Vers, der herausfordernd ist. Aber die Idee ist ja, dass man etwas dazulernt. Ja, Hans-Peter, ja, danke. Also, ihr seht hier, was alles so gedacht ist unter Wundern, also Werken, von denen Jesus geredet hat. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Was könnten wir Neues lernen, eine andere Sichtweise gewinnen auf das, was Jesus da gesagt hat? Es ist ja interessant, man kann ja manchmal jahrelang oder jahrzehntelang in einer Vorstellungswelt gelebt haben und plötzlich merkt man, dass das gar nicht unbedingt so ist. Das ist mir so ergangen, als wir am Freitag den Gottesdienst für alle vorbereitet haben und Nadine gesagt hat, das Geniale an diesen Ferien mit den Jugendlichen in der Toskana ist, dass diese Ferien 8 Tage dauern. Dann habe ich mir gedacht, sie gehen doch eine Woche in die Ferien. Wie kann eine Woche Ferien 8 Tage dauern? Und dann, wenn man rechnet, oder Samstag zu Samstag, es stimmt schon, es sind 8 Tage, 7 Übernachtungen. Dann habe ich das mit meiner Frau, die ja mathematisch begabt ist. Ich kann ja nur abschätzen, wie viel das ist, oder? Andere können das rechnen. Habe ich mit ihr diskutiert, wie das ist? Wie viele Ferientage muss ich denn an eine Ferienwoche geben? Wenn ich eine 6-Tage-Woche habe, ich habe immer gemeint, 6 Tage bei einer 6-Tage-Woche, bei einer 5-Tage-Woche, 5 Tage. Dann haben wir gemerkt, irgendwie geht das gar nicht auf und so. Und dann habe ich gesagt, da stimmt etwas nicht. Und die Lösung ist eigentlich quasi darin, dass man noch einen Freitag, also das Wochenende dazu gibt, oder? Und das geht am Schluss geht es auf, aber ich habe eigentlich immer in der Vorstellung gelebt, wenn ich eine Woche in die Ferien gehe, dann gehe ich 7 Tage in die Ferien. Aber eigentlich sind es tatsächlich 8. Habe ich, weiß nicht, 50 Jahre lang gebraucht, um das zu merken. Vielleicht wisst ihr das alles schon, aber ich habe es, gerade gestern ist mir das aufgegangen. Und manchmal ist es im Glauben auch so. Man hat eine Vorstellung, wie etwas ist und lebt jahrelang mit dieser Vorstellung und plötzlich merkt man vielleicht, dass es ganz anders ist oder dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und ich glaube, mit unserem Vers ist es eher so, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Ein bisschen Grauzonen gibt. Ja, dieser Vers, das ist ein Vers, der kann verunsichern. Haben wir ja von Hans-Peter gehört. Der hat uns ja ehrlich gesagt, an einem konkreten Beispiel, wenn man dann betroffen ist, dann kann einem das zu denken geben. Das kann Zweifel wecken in einem, das kann einem vielleicht den Glauben sogar rauben oder kann Druck aufbauen. Aber der Vers, der kann natürlich, das werden einige auch sagen, der kann unheimlich ermutigen, weil ja, Größeres zu tun als Jesus, größere Werke, ja hurra, oder? Das ist eine Verheißung, ein Versprechen, das kann beflügeln, das kann Erwartungen wecken. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man den Vers versteht, was das auslöst in einem selber. Und ich habe, und ich kann das natürlich sagen, ich habe natürlich mich schlau gemacht, ich habe den Vers analysiert und so, ich habe Kommentare gelesen, ich kann euch jetzt etwas verraten. Die Kommentare sind immer sehr schlau. Oft schreiben die einen den anderen ab, habe ich schon lange gemerkt, nicht? Und bei den wirklich kritischen Dingen sind sie oft sehr schweigsam. Oder dann plötzlich bei diesem Vers, sonst ist immer halbe Seite Kommentar und so, und bei den Versen, die man nicht so richtig, ist immer weniger, oder? Und dann wird es wieder mehr, oder? Also einfach so, das steht da manchmal nicht so viel. Aber ich habe so ein bisschen herausgefunden für mich, für meinen Umgang und was ich denke, was wirklich man so anwenden kann. Es gibt eigentlich, das kann man auf 2 Dinge verstehen. Man kann diesen Vers als Wirkmechanismus verstehen oder als Wirken des Geistes. Auf das bin ich gekommen. Wenn man den Vers als Wirkmechanismus versteht, dann bewirkt großer Glaube große Werke oder Werke, die größer sind als Jesus die getan hat. Und das kann natürlich ermutigen, dass man Großes erwartet, was geschehen kann. Das kann einem anspornen, zu glauben und zu vertrauen. Das kann einem beflügeln. Das kann, wenn man Zeichen sieht von Wundern, das kann die eigene Identität stärken, weil man weiß, ich bin jemand, der Großes vollbringen kann. Und wenn man ihn als Wirkmechanismus versteht, dann ist eigentlich alles vom eigenen Glauben abhängig. Großer Glaube, große Werke. Kleiner Glaube, kleine Werke. Und das führt natürlich automatisch zu einer Anspruchshaltung an sich und an andere. Dann denkt man, ich muss einen großen Glauben haben, um etwas erleben zu dürfen. Oder andere müssten einen größeren Glauben haben, um Großes zu erleben. Und das habe ich schon erlebt, oder? Dass Leute gesagt haben, zu einer Frau, die treu in der Mission war, über Jahre, Jahrzehnte, einen treuen Dienst gemacht hat, als sie krebskrank war und keine Heilung in Aussicht war, die Leute gesagt haben, du musst einfach mehr glauben. Da baut sich Druck auf, oder? Großer Glaube, große Werke. Eine Anspruchshaltung, die erzeugt Verunsicherung, wenn da nichts Spektakuläres passiert. Der Druck zu glauben wird groß. Es entsteht eine Angst, den Ansprüchen Gottes und den eigenen Ansprüchen nicht zu erwarten. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass man Zweifel bekommt und am Ende denkt, es gibt Gott gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich erlebe es nicht. Das kann die Auswirkung sein, wenn man den Vers als Wirkmechanismus versteht. Man kann ihn aber auch verstehen als Versprechen und als Verheißung, dass der Heilige Geist wirken wird. Und dann geht es um eine Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Dann geht es um das Rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Geschenk. Wenn man es so versteht, dass es kein Wirkmechanismus ist, sondern das Wirken des Geistes, dann rechnet man damit, dass man Gott erleben kann, dass er wirkt. Und das sind zwei Sichtweisen, die sich doch ziemlich unterscheiden. Aber die entscheidende Frage ist vielleicht, was wollte Jesus denn sagen? Was wollte Jesus bewirken, als er das gesagt hatte? Und ich glaube, dazu müssen wir den Zusammenhang lesen. Das ist ja immer wichtig, den Zusammenhang zu lesen, und den lesen wir jetzt aus Johannes 14,1. Und es ist eigentlich noch erstaunlich, was für ein Text das ist. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Und jetzt der Vers. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ein Teil von dem, was Jesus bei seinem Abschied gesagt hatte. Bevor er dann gefangen genommen wurde und am Kreuz starb, hat er ein letztes Mal mit den Jüngern gegessen, er hat ihre Füße gewaschen und er hat ihnen angekündigt, dass er sterben wird. Und in diesem Abschied ging es Jesus darum, die Jünger zu ermutigen. Er sagt ja, glaubt an mich. Und auch im Vers von Hans-Peter, glaubt, also vertraut mir. Er wollte sie ermutigen. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Und es ging ihm um die Beziehung zu vertiefen zu den Jüngern. Das sieht man im Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Weg zum Vater. Und an verschiedenen Stellen redet er vom Erkennen, was auch ein Beziehungsbegriff ist. Also es geht ihm eigentlich darum, die Jünger zu ermutigen, den Glauben zu stärken und die Beziehung zu vertiefen. Und ich glaube, wenn wir den Vers lesen, dann sollte dieser Vers das bei uns bewirken. Er soll nicht bewirken, dass wir entmutigt werden, unser Glauben zerstört wird und unsere Beziehung zu Jesus Schaden nimmt, sondern das Gegenteil. Und ich glaube, wenn man das möchte, dass der Vers das bewirkt, was Jesus bewirken wollte, dass man diesen Vers nicht als Anspruch verstehen sollte. Wenn du ihn als Anspruch verstehst, dann bist du total überfordert. Wenn das dein Anspruch ist an dich selbst, wenn du glaubst, das ist Gottes Anspruch an dich und deinen Glauben, bist du einfach überfordert. Und wer überfordert ist, der wird nicht ermutigt, der verzweifelt am Glauben und der lebt mit einer belasteten Beziehung mit Gott. Weil wer möchte schon einen Gott, der mich komplett überfordert? Das will niemand. Überforderung stärkt den Glauben nicht und entmutigt. Ich habe diese Woche Pfähle eingeschlagen für einen Sichtschutz. Und das ist ja nicht meine erste Tätigkeit. Ich bin ehrlich gesagt alles, was mit Pflanzen und Gartenbau zu tun hat, wenig begabt. Und da war es natürlich Murphys Gesetz, oder? Dass die Pfähle immer genau dort waren, wo Wurzeln waren, oder? Ja, es ist einfach, und zwar nicht bei nur einem Stock, sondern das System war immer beim Stock, ich weiß auch nicht, Murphys Gesetz, oder? Und das komplett überfordert, oder? Wie soll das gelingen? Es geht nicht, oder? Da hat man beim einen kleinen Versuch, aber komplett überfordert. Völlig entmutigt, wollte eigentlich den Pickel hinwerfen, aber meine Frau ist ja begabt im Ausrechnen, hat gesagt, wir machen ein Zwischenstück und dann sind wir einfach um ein halbes Segment versetzt und neben den Wurzeln. Ja, geniale Lösung. Frauen muss man haben. Ja, also, ihr seht, also, aber sonst überfordert. Überfordert. Wer sich überfordert fühlt im Leben, ist entmutigt und wer sich überfordert fühlt im Glauben, der lebt nicht aus der Gnade. Und ich glaube, das größte Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, als er für uns gestorben ist am Kreuz, ist, dass wir aus der Gnade leben können. Wir dürfen doch als Kinder Gottes aus der Gnade leben. Und darum würde ich sagen, überfordere dich und andere nicht, indem du diesen Vers als Anspruch siehst und als Wirkmechanismus. Großer Glaube, große Werke. Größerer Glaube, noch größere Werke. Ganz großer Glaube, größere Werke als Jesus. Also ich meine, ehrlich gesagt, glaubst du wirklich, dass Gottes Anspruch an dich und mich ist, dass wir größere Werke vollbringen, als Jesus sie vollbracht hat? Größere Heilung? Mehr Heilungen, mehr Wunder, mehr Zeichen, eine vollmächtigere Verkündigung, mehr Totenauferweckung und so weiter. Kann das wirklich die Idee Gottes sein, dass das in unserem Leben stattfindet? Ich meine, das ist natürlich spektakulär, oder? Super und alles, oder? Aber ist das wirklich die Idee von Gott? Ist das der Anspruch an uns? Und wenn er das wäre, dann müsste es ja bei den Jüngern so gewesen sein. Die Jünger sind ja Vorbilder im Glauben für uns. Sie sind mit Jesus zusammen gewesen, haben ihn hautnah erlebt und so. Also eigentlich müssten sie ja die Vorreiter sein. Sie haben Jesus gehört, ihre Verkündigung müsste vollmächtiger sein können, oder? Also das müsste eigentlich an ihnen sichtbar sein, aber man kann nirgends lesen, dass die Jünger mehr und größere Wunderwerke, Zeichen getan haben als Jesus selbst. Von Jesus ist gesagt oder sind aufgeschrieben, dass er 40 Wunder vollbracht hat. Und es wird gesagt von Johannes selbst, es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben, so wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann geschrieben werden müssten. Also es sind unzählige Zeichen und Wunder, Werke, die Jesus getan hat. Paulus hat 8 Wunder gewirkt. Petrus 4 Wunder. Bei den Totenauferweckungen hat Jesus 3 Tote auferweckt. Paulus und Petrus jeweils eine Person. Also wenn man in die Bibel schaut, dann muss man sagen, keiner der Apostel hat größere Werke und Wunder getan als Jesus. Aber ihr Wirken hatte die größeren Auswirkungen. Es geschah in einem größeren Raum und über längere Zeit. Also irgendwas ist da schon geschehen. Wenn man sich das überlegt, Jesus wirkte ja nur in seinem Heimatland. Das war örtlich sehr begrenzt. Paulus ist dann im Mittelmeer gewesen und heute gibt es überall auf der Welt Menschen, die Jesus nachfolgen. Die Jünger, also Jesus hat Jünger gesammelt, das waren 12 Personen, da waren noch ein bisschen mehr Leute, die auch noch dabei waren, das war aber eine überschaubare Gruppe. Paulus hat Gemeinden gegründet, die sind gewachsen und heute gibt es durch Multiplikation unzählige Kirchgemeinden. Jesus hat sein Volk erreicht, Paulus hat dann die Heidenvölker erreicht und heute ist praktisch jedes Volk auf der Erde mit der Botschaft von Jesus erreicht worden. Oder bei der Verkündigung, wenn man bedenkt, bei Jesus sind einige zum Glauben gekommen. Ja, es waren gar nicht so viele, oder? Einige sind zum Glauben gekommen. Beim Predigt von Paulus sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Petrus, Entschuldigung, sehr gut. Gut aufpasst, ja, wir sind da bei den Fakten, gell? Wir müssen schon super bleiben. Heute, und da kann man eigentlich noch prüfen, aber heute gibt es Evangelisationen in der Subsahara, kommen 20.000 Personen zum Glauben. Also, zum Teil Wahnsinn. Jesus hat von einem Boot ausgesprochen, um besser gehört zu werden. Mit dem Internet heute verbreitet sich die Botschaft von Jesus grenzenlos. Jesus wirkte einige Jahre, 3, 4, 5, 6 Jahre. Die Jünger und alle Nachfolger wirken schon über 2000 Jahre an seinem Reich. Und wenn man schaut, Jesus veränderte das Leben von Menschen, von den Jüngern natürlich, von Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Aber als die Kirche entstanden ist, die ersten Christen, die haben die Welt auf den Kopf gestellt, die Welt verändert. Also es ist durchaus so, dass das, was die Jünger, Nachfolger, die gläubigen Menschen nach Jesus getan haben, größere Auswirkungen hatte und mehr verändert hat, als Jesus das sichtbar gemacht hatte. Und das ist ermutigend, oder? Das ist doch schon mal was, oder? Das macht dankbar, das ist Grund zur Freude. Aber ich glaube, man sollte sich trotzdem davor hüten, das als Anspruch für sich zu nehmen, dass mit größerem Glauben wir noch größere Werke als Jesus wirken könnten. Ich glaube, dass man den Vers als eine Verheißung des Wirken des Heiligen Geistes verstehen sollte. Denn im zweiten Teil von Vers 12 sagt ja Jesus, er geht zum Vater. Und als er zum Vater gegangen war, hat er den Heiligen Geist geschenkt. In dieser Situation, als Jesus das gesagt hatte, war er ja am Abschied nehmen. Und die Jünger, die hatten sicher Angst, darum sagt er ihnen ja, euer Herz erschrecke nicht. Sie haben sicher gedacht, jetzt, was sollen wir tun ohne Jesus, wenn er nicht mehr hier ist? Jetzt geht es bergab, es ist zu Ende. Und Jesus sagt ihnen, nein, das ist der Anfang. Es fängt erst an, es geht nicht zu Ende, denn ich schicke euch den Heiligen Geist. Und wenn ich ihn geschickt habe, ist es besser, als wenn ich hier bleiben würde. Und das ist ja auch eine herausfordernde Aussage. In Johannes 16, 17 greift er dieses Thema nochmals auf und sagt, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt den Jüngern, es ist besser, wenn der Heilige Geist kommt, als dass ich physisch bei euch bleibe. Und das ist ja eigentlich eine krasse Aussage. Die Jünger dachten doch ganz bestimmt, es ist besser, wenn er hier bleibt, wenn er physisch da ist. Und wir denken doch das auch. Oder ich denke das garantiert. Wenn Jesus hier wäre, greifbar, hörbar, sichtbar, erlebbar, dann wäre es besser. Es wäre besser, wenn wir ihn sehen könnten, anfassen, mit ihm reden, O-Ton hören würden. Und Jesus sagt, es ist besser, wenn ich weggehe und der Heilige Geist kommt. Wir denken, und die Jünger haben sicher auch so gedacht, es ist besser, wenn Jesus da ist. Dann ist alles einfacher, wenn Jesus da ist, oder? Dann braucht es nicht so viel Glauben und so weiter. Aber interessanterweise, obwohl Jesus physisch da war, hat ihn Petrus verleugnet, hat ihn Judas verraten, verstanden die Jünger oft nicht, von was Jesus geredet hatte, obwohl sie O-Ton gehört hatten, nachfragen konnten, immer noch nicht verstanden. Die Verwandten von Jesus, die ihn erlebt hatten, hautnah, die hatten gedacht, er ist verrückt, von Sinnen, oder? Und viele Menschen wollten Jesus nicht glauben und ihm nicht nachfolgen. Also offensichtlich war es nicht das Beste, wenn das Jesus geblieben wäre. Darum sagt er, es ist besser für euch, wenn ich euch den Heiligen Geist schenke. Weil mit dem Heiligen Geist eine neue Dimension in ihr Leben gekommen war. Jesus konnte nicht nur mit ihnen leben, sondern er sagt, ich werde in Zukunft in euch leben. Und er kann nicht nur an ihnen wirken, sondern in ihnen wirken. Und er kann sie nicht nur quasi anleiten, sondern durch sie hindurch wirken und Werke tun. Und das ist eine ganz neue Dimension. Es ist eine neue Dimension von Beziehung und im Glauben zu handeln. Und das war ja das, was Jesus stärken wollte, Beziehung und Glauben. Die Beziehung, in der der Geist wirkt. Eine Dimension, in der der Geist wirkt. Und das Wirken des Geistes ist kein Automatismus. Das Wirken des Geistes ist kein Automatismus. Religiöse Systeme leben von Automatismen. Opfer bringen, Gott gnädig stimmen, Gebete, Schutz erfahren, gute Taten, Erfolg ist garantiert. Und vielleicht müssen wir hier anfügen, großer Glaube, große Werke. Die Nachfolge von Jesus lebt nicht von Automatismen. Sie lebt von einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und diese Beziehung wird vom Geist gestiftet, durch das Gebet vertieft, durch das Bibellesen gestärkt und durch den Geist immer wieder belebt. Und in dieser Beziehung, in dieser engen Beziehung mit Jesus, die er sich wünscht, da geschehen die wichtigen, entscheidenden Dinge durch den Geist. Und wo der Geist wirkt, ist das Gnade. Jesus sagt ihnen ja, dass er fortgeht, um den Tröster zu schicken. Ich will euch den Tröster senden. Tröster und Helfer. Und das, was ein Tröster und Helfer tut, das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Und interessanterweise werden die Gaben des Geistes, werden ja Charismen genannt in der Bibel. Das sind Gnadengaben. Etwas, das geschenkt wird vom Geist. Und auch das Wirken des Geistes ist ein Geschenk. Und darum glaube ich, dass man nicht an einen Wirkmechanismus glauben sollte, bei dem man immer stärker versucht zu glauben und noch stärker zu glauben, damit man endlich das erlebt, was Jesus da gesagt hat, sondern dass man in die Beziehung investiert, in die Beziehung mit Jesus und nicht auf einen Wirkmechanismus vertraut. Und das Wirken des Geistes ist ein Geschenk, das ist Gnade und das ist Entlastung. Und das beinhaltet leider auch eine Spannung. Das ist leider so. Die Entlastung besteht darin, dass es nicht einfach auf mich ankommt und auf meinen Glauben. Und wenn der nicht genügt, dann ist einfach alles nichts. Und man muss sich auch nicht unbedingt Vorwürfe machen, wenn nichts geschieht. Und man muss auch Gott keine Vorwürfe machen, wenn nichts geschieht. Das ist die Entlastung. Und man muss den Glauben nicht über Bord werfen, wenn gewisse Dinge nicht eintreffen. Ja, wenn keine Heilung kommt, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie man sich das gedacht hätte und von Gott erwarten würde. Wenn die Beziehung mit Jesus stimmt, dann muss man den Glauben nicht an den Nagel hängen. Es gibt ja viele Dinge, die unseren Glauben hinterfragen und dann ploppt immer wieder mal irgendwelche wissenschaftlichen Studien auf, die widerlegen wollen, dass es Gott überhaupt geben kann. Manchmal sind die herausfordernd und verunsichern. Aber wenn ich weiß, ich habe eine lebendige Beziehung mit Jesus, dann machen mir diese Dinge nichts aus, weil das ist etwas, eine Behauptung, die einfach mal aufgestellt ist. Das andere ist das, was ich erlebe in einer Beziehung mit Jesus. Das ist die Entlastung. Und die Spannung besteht natürlich darin, dass wenn das Wirken des Geistes ein Geschenk ist, ja, dann ist es eben nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht einfach planbar, oder? Man kann nicht einfach sagen, ja, der Geist, der wirkt und da kann ich darüber verfügen. Das ist halt nicht so. Es kann sein, dass der Heilige Geist nicht zu einem spricht. Ich habe das erst letzthin erlebt. Ich bin ja im TSC im Vorstand und wir müssen Wege finden, wie wir in die Zukunft gehen. Und meine große Überzeugung ist, dass das keine Strategien sein müssen, die wir Menschen erfinden und erfunden haben, sondern das muss etwas sein, was der Geist schenkt und wirkt. Und dann habe ich, weil ich mich nicht sehr inspiriert fühle, habe ich gedacht, jetzt gehe ich da im Martalen in den Wald und gehe 3 Stunden in den Wald und lasse mir von Gott eine Vision schenken. Er soll zu mir reden. Ich rechne damit. Bin in den Wald gegangen, habe gesagt, du musst reden, mein Kopf ist leer, ich brauche Inspiration. Und ehrlich gesagt, ist eigentlich nichts passiert. Ja, das kann geschehen. Da kann man natürlich sagen, ja, alles für nichts und so. Aber nein, muss nicht sein. Manchmal redet er nicht. Ein prophetischer Eindruck. Manchmal hast du einfach keinen prophetischen Eindruck. Manchmal heilt der Geist nicht. Manchmal tut er keine Wunder, obwohl wir darum beten, auch bei Heilung. Das ist manchmal so. Aber Menschen, die das Wirken des Geistes als Geschenk sehen, die rechnen damit, dass das eintreffen kann. Und die können damit umgehen. Die lassen sich nicht davon abbringen, trotzdem am Wirken, an der Erwartung, dass der Geist wirkt, festzuhalten. Ich finde es immer gefährlich, oder ich bin immer stutzig, oder wenn Leute sagen, die haben immer eine Antwort, oder? Der Geist spricht immer zu ihnen, sie haben immer ein prophetisches Wort, sie heilen immer und so weiter. Finde ich immer sehr, sehr seltsam. Sie überzeugen mich die Personen mehr, die sagen, zum Beispiel bei einem prophetischen Wort, ich will einmal hören, ob mir der Geist etwas sagt für dich. Und ich glaube, die, die einen reifen Umgang haben, die sagen dann manchmal, jetzt habe ich nichts gehört. Und das ist auch so. Ist okay so, weil der Geist redet, wenn er möchte. Er ist nicht verfügbar, ist ein Geschenk. Und er redet ja manchmal und er heilt und er tut Wunder, das geschieht ja alles, aber nicht immer. Und ich glaube, in dieser Spannung muss man leben. Ich glaube, Menschen, die einen gesunden Umgang mit diesem Vers pflegen und mit dem Wirken des Geistes, die wissen, dass das Wirken des Geistes ein Zeichen der Gnade ist und nicht der eigenen Stärke. Der Geist wirkt aus Gnade, es ist ein Geschenk. Und wenn er wirkt, dann nicht als Zeichen, dass ich so einen fantastischen Glauben hatte, sondern dass die Gnade Gottes und die Güte grenzenlos ist und er sich immer wieder als gnädig erweist und im Geist etwas wirkt, das wir selbst gar nicht tun können. Und das ist ein Geschenk. Daran dürfen wir uns freuen, darauf dürfen wir auch hoffen, darum dürfen wir beten und einen gelassenen Umgang damit finden, wenn es manchmal nicht eintrifft. Ja, das ist so das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat und wie ich den Vers verstehen möchte und mit ihm leben möchte. Und ich bete für uns, dass wir einen Weg finden, mit diesem Vers umzugehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du in uns wirkst und dass du immer wieder Zeichen und Wunder in unserem Umfeld tust. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht selbst überfordern, sondern auf dich vertrauen und sehen und uns freuen, wenn du wirkst. Amen.